Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Heute an diesem Palmsonntag, an diesem Jubeltag. Gemeinsam hier im Christhaus mit vielen anderen Gemeinden in Marburg. Und darüber hinaus mit einem Teil der Gemeinde, wie Annette gesagt hat, in Cuxhaven. Und auch in Berlin und Jerusalem und bis an die Enden der Welt. Gemeinsam wollen wir auf Gott hören und fragen, was er uns zu sagen hat. Das Thema von Mensch zu Mensch. Beim Sonntag alle jubeln Jesus zu, große Emotionen. Und kurze Zeit später kreuzigt ihn. Das sind fast alle menschlichen Gefühle in kurzer Zeit. Und das haben wir nicht nur an Palmsonntag und dann später in Kreuz und dann weiter in der Auferstehung. Das durchzieht sich eigentlich damals dann in dieser ganzen Gemeindeentstehung, in der ersten Gemeinde und darüber hinaus in der Kirchengeschichte bis zu uns heute. Die meisten kennen das. Wir haben große Gefühle und die können sich ändern. Manchmal ganz begeistert und manchmal doch zu Tode betrübt. In dieser Predigtreihe, das haben wir letzte Woche geendet mit den Worten, Gott ist gekommen, um zu dienen. Und deshalb dürfen wir auch kommen, um anderen zu dienen. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Wie können wir anderen Menschen begegnen? Und bevor ich uns den Text für den heutigen Sonntag lese, möchte ich noch mal kurz so ein bisschen an den Kontext erinnern, weil es ging da auch viel um Jubeln, nämlich die erste Gemeinde ist entstanden. Der Geist Gottes hat gewirkt. Viele Leute sind zum Glauben gekommen. Petrus hat gepredigt. 3000 Menschen sind zusammengekommen und das erste Mal ist sowas entstanden wie eine Gemeinde, Ekklesia, eine Gemeinde von Nachfolgern, die sich getroffen haben, um Gott anzubeten. Und sie haben das gemacht dann in zweierlei Weise, einmal im Tempel in der Halle Salomos, was ganz besonders war, weil dort durften alle kommen. Nicht nur die jüdischen Männer, nein, auch die Frauen und die Heiden, alle gemeinsam konnten kommen. Dieser neue Geist hat diesen neuen Bund lebendig und sichtbar gemacht für alle. Es gab nicht irgendeine Ausgrenzung mehr, sondern alle haben sich getroffen, haben öffentlich im Tempel Gott gelobt. Und dann haben sie sich getroffen, zusätzlich noch in den Häusern, haben Gemeinschaft gehabt, haben geteilt, haben alles, was sie hatten, zusammengelegt. Unglaublich. Ja, manche träumen davon und sagen, wow, das wär's doch. Ja, wieder so wie am Anfang. Ja, so eine richtige Erweckung. Ja, und dann verkaufen wir alle unsere Häuser. Und da werden die Ersten schon ganz unruhig, nämlich alle, die ein Haus haben. Alle, die keins haben, sagen, jawohl, das ist super. Die Begeisterung ist groß. Und man hat tatsächlich geteilt. Und man hat Essen geteilt. Man hat Abendmahl gefeiert. Alle sind zusammengekommen, Leute aus unterschiedlichen Schichten und Milieus. Und immer mehr Leute kamen. Und es war ja damals so, dass mehr Juden eigentlich außerhalb Jerusalems gewohnt haben, in dem Römischen Reich wegen schwieriger Geschichte. Und viele kamen zurück zum Passafest zum Beispiel und sind geblieben, sind zum Glauben gekommen an diesen Jesus Christus, an diesen Messias und sind da geblieben. Und so war diese Gemeinde bunt gemischt in unterschiedlichen Sprachen. Und es war so richtig Aufbruch. Wahnsinn. Es war richtig was los. Und wenn man diese Gemeinde reinschaut, dann kann man in diese ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wo das dokumentiert ist, da gibt es 4 Punkte, die so wie so Prototypen sind, so Wesensmerkmale von Gemeinde, die damals entstanden sind und die dann spannenderweise auch in vielen anderen Gemeinden sichtbar waren. Ob das dann in Korinth war oder in Rom oder auch ja für uns heute wichtig sind. Das sind einmal Martyria, das Zeugnis geben. das Evangelium verkünden. Das war in dieser Gemeinde ganz stark. Es wurde das Evangelium verkündet. Und dieses Wort Martyria, Zeugnis geben, das zeigt uns schon, weil wir das Wort Martyrium natürlich kennen. Es geht hier nicht um ein Zeugnis geben, ich sag mal etwas, sondern es geht hier, ich sage etwas von Christus mit meinem ganzen Leben. Das hat eine Bedeutung. Das ist nicht nur irgendwie etwas, sondern hier geht es um das, was mir wirklich wertvoll ist. Und die erste Gemeinde hat das dann auch erlebt, dieses Martyrium. Da hören wir gleich noch was davon. Stephanus war dann der Erste und weitere sind gefolgt, die ja bis in den Tod diesen Christus verkündigt haben. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es uns hier sehr, sehr gut geht, dass wir letztes Jahr so viele Märtyrer um Christi willen hatten, wie noch nie in der Geschichte. Und dass das ein großes Thema ist und dass viele diese Texte auch nochmal mit ganz anderen Ohren hören, wenn sie heute in anderen Ländern diese Texte hören. Martyria war ein so Merkmal. Das zweite, Koinonia, diese Gemeinschaft zu haben. Diese Gemeinschaft, dieses Miteinanderkommen, das hat viele Leute angezogen. Dieses Leben teilen, dieses Füreinander-Dasein, dieses Sehen, dieses Miteinander Gott feiern und diese Gemeinschaft erleben. Bis hin eben in diese Gütergemeinschaft hinein. Liturgia, Gottesdienst feiern, das war das dritte Merkmal. Alles, was wir machen, Gott zur Ehre. Und Gottesdienst hat hier sozusagen eine zweifache Bedeutung. Einmal diese tatsächliche Versammlung, Gott zur Ehre, einmal die Woche, wir am Sonntag, wo wir zusammenkommen und gemeinsam sagen, jawohl, wir wollen uns ausstrecken zu dir, Herr. Aber auch alles, was wir machen in der Woche, ist ein Gottesdienst. Alles, was wir tun, machen wir aus dieser Motivation, damit es Gott ehrt. Und der vierte Punkt, Diakonia, dem anderen Gott dienen. Ganz praktisch zu sehen, wo sind denn Menschen zwischen uns, unter uns, neben uns, die Gott brauchen. Und diese vier Merkmale, die sind sowieso Kennzeichen von Gemeinde. Die finden wir in ganz unterschiedlichen Konfessionen, Denominationen, in ganz unterschiedlichen Kulturen und Ländern. Aber immer wenn Gemeinde sich entwickelt, dann sind diese vier Merkmale zu erkennen. Und heute geht es um dieses vierte Merkmal. Es geht um diese Diakonia, dieses diakonisch, was wir auch kennen, Diakonie, einander helfen. Ursprünglich hieß das, jemand Essen bringen. Diakonie, jemand Essen bringen, jemand helfen, jemand sehen. Und genau darum geht's heute in unserem Text aus Apostelgeschichte 6. Also wir sehen noch mal kurz die Hintergrundfolie. Viele Wunder, Erweckung, alles läuft wahnsinnig gut. Tausende kommen zusammen. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ja, alle politischen Leute, alle reden davon, was da los ist. Und die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt wurde. Da riefen die 12 Jünger die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft und Gebet der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einem Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln. Sie beteten für sie, legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Was ein Text. Mitten in diesem Aufbruch, mitten in dieser Erweckung gab es Probleme. Die Bibel ist da sehr realistisch, beschreibt das sehr detailliert, lässt das nicht weg, sondern beschreibt, mitten in diesem Aufbruch gab es Leute, die in der Mitte der Gemeinde unter Armut litten, unter Hunger litten, die benachteiligt wurden. Und es gab ein großes Murren. Ja, das Wort Murren kennen wir aus der Bibel schon. Das Volk Israel murrte in der Wüste. Die Pharisäer murrten manchmal über Jesus. Also dieses Murren war so ein Ausdruck von einer, wirklich, wir sind unzufrieden. So geht das nicht. Wir wollen hier eine Veränderung haben. Es gab richtig Streit. Es gab Streit genau zwischen denen, die dieser hebräischen Muttersprache waren, Juden, und den griechischen, mit der griechischen Sprache. Weil die einen haben bei diesen Speisungen was bekommen und die anderen wurden benachteiligt. Mittendrin in diesem Wachstum, vielleicht auch gerade deshalb, vieles war los, vieles ist aufgebrochen, die Gemeinde ist entstanden, es gab noch gar keine Strukturen für so viele Leute. Und da gab es Streit. Und es wurden Leute übersehen. Es wurden Leute aus der eigenen Mitte nicht gesehen. Und diese Leute, ja, mussten leiden deshalb. Und deshalb war es gut, dass dieser Streit aufkam, dass eine Unzufriedenheit aufkam, dass das angesprochen wurde. Und die Apostel haben das auch sehr, sehr ernst genommen. Und es wurde eine Gemeindeversammlung einberufen und man hat überlegt, was kann man jetzt tun? Und man hat gesagt, jawohl, wir wollen auf der einen Seite diese Verkündigung des Glaubens weitermachen, aber wir wollen uns diesem Problem auch zuwenden und wir wollen das lösen. Und so wurden diese berühmten 7 Diakone gewählt. Und das ist spannend. Es wurden Leute gesucht, die dieselben Qualifikationen hatten wie bei der Nachwahl des Apostel Matthias, ein paar Kapitel vorher. Nämlich voll des Heiligen Geistes, einen guten Ruf und voll Weisheit. Das waren dieselben Merkmale, die der Apostel Matthias bei der Nachwahl hatte. Also es ging hier nicht irgendwie zu sagen, naja, wir brauchen noch mal irgendjemand, der, ist egal, also wie wir das so manchmal so machen, der ein bisschen praktisch hilft. Nein, Wort und Tat, das Evangelium verkünden und ich sage jetzt den Armen dienen, das waren dieselben geistlichen Qualifikationen. Beides hat eine Priorität, beides ist gleichermaßen wichtig. Und das wird auch deutlich, Stephanus wurde im selben Kapitel, ein paar Verse später, dann verhaftet, wurde später zum ersten Märtyrer. Und Philippus hatte später den Beinamen der Evangelist, also der hat auch verkündet. Und wir sehen hier, das Evangelium wurde verkündet in Wort und Tat. Und es wurde darauf geachtet, dass die Leute in ihrem ganzen Leben gesehen wurden. Geistlich, dass sie das Wort Gottes verstanden haben, dass Gott geehrt wurde durch das, was an Gottesdiensten getan wurde, durch die Verkündigung und dass das miteinander geteilt wurde, ganz praktisch. Ganz praktisch bis hinein ins Brot teilen, ins Miteinander essen. Und das war eine Riesenchance, weil es gab viele Leute, die unter Armut litten damals. Gerade wenn man aus anderen Ländern kam und nicht viel mitbringen konnte. Wir lesen das später, was daraus geworden ist, ein paar hundert Jahre, Christostomus, der schreibt darüber in Jerusalem, dass jeden Tag 3000 Leute bei diesen Essensspeisungen waren. Das war eine wichtige Aufgabe der Gemeinde. Und das war attraktiv. Es gibt ganz viel Funde, dass gesagt wurde, diese Christen, das ist attraktiv, die kümmern sich um Menschen. Da wird Nächstenliebe praktisch. Und das ist ja Diakonie. Diakonie ist organisierte, strukturelle Nächstenliebe. Und ich glaube, beides ist wichtig. Einmal so diese persönliche, individuelle Nächstenliebe. Wir sehen den anderen in unserem Leben. Und auch das Strukturelle, zu sehen, okay, wo können wir Leuten helfen? Wo sind Leute in Not, vielleicht sogar mitten unter uns? Und jetzt sagt ihr vielleicht, na ja, also wir, bei uns ist das ja nicht so. Wir sind eine tolle Gemeinde, wenn ich so in die Gesichter reinschaue, alle sind ganz fröhlich und sehen auch ganz satt aus. Die meisten hatten ein Frühstück. Wir haben gute Versicherungen. Wir sind gut abgesichert hier in Deutschland. Konzentrieren wir uns doch auf den Lobpreis. Und ich glaube, dieser Text lehrt uns, dass wir beides brauchen. Und dass sich Lobpreis zeigt in Ausstrecken zu Gott und im Ausstrecken zu den Menschen um uns herum. Es gab vor ein paar Jahren eine Umfrage in christlichen Gemeinden, vor allen Dingen in evangelischen Kirchgemeinden und in evangelischen Freikirchen. Und da ging es um das Thema Armut, wie man das so sieht. Und interessant war, dass 15% der befragten Gottesdienstbesucher gesagt haben, dass sie selbst in Armut leben. 15%. Und 22% sagten, dass sie sich aktuell von Armut bedroht fühlen. Das Thema ist vielleicht auch mitten unter uns. Das Thema ist vielleicht auch mitten unter uns. Wir sehen es vielleicht nicht so. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe im Vorfeld der Predigt deshalb mal an den Leiter, den Bundesvorsitzenden der Deutschen Tafel geschrieben und habe gesagt, ja, ich predige über Apostelgeschichte 6 und ob er uns dazu was sagen kann. Mich würde es mal interessieren. Und ich habe an Jens Spahn, unseren neuen Gesundheitsminister, geschrieben und habe gesagt, er sagt ja, in Deutschland ist niemand arm, ob er sich dazu äußern möchte, ich würde dazu predigen. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Tafel, Jochen Brühl, hat mich daraufhin zurückgerufen, Jens Spahn bis heute leider nicht. Und wir hatten ein sehr, sehr interessantes Telefongespräch und es ging nochmal sehr darum zu sagen, was ist denn Armut? Armut, wir haben in Deutschland ja keine absolute Armut, sondern wir haben tatsächlich gute Sicherungssysteme. Aber wir haben eine ganz starke Ausgrenzung, eine finanzielle, soziale Ausgrenzung und Armut ist bei uns ganz stark mit Scham belegt. Und viele Leute gehen zu diesen Tafeln, die so in Gesprächen waren in den letzten Wochen. 1,5 Millionen sind das immerhin in Deutschland, die da täglich hingehen. Warum? Weil dort Leute sind, die das auch machen und sie sich nicht schämen. Wer hätte denn den Mut bei uns, wenn wir hier nachher Gottesdienst feiern und das kostet ein paar Euro, zu sagen, ich habe die Euro nicht. Könnt ihr mir das so geben? Oder würde man dann lieber nach Hause gehen und nicht mitessen? Ich glaube, das Thema, wir übersehen Menschen, ist tatsächlich ein Thema, das sehr aktuell ist. Dass wir schnell Menschen übersehen und das fängt an in unserer Mitte. Wo sind Leute, die tatsächlich Nöte haben, die isoliert sind, die einsam sind? Und das ist genau das Evangelium. Befreiung von Anonymität, von Vereinzelung, von vielleicht auch Sorgen und falschen Sicherheiten, von Selbstbezug, auch von Konsum und Leistungszwang. Miteinander teilen hat immer auch etwas Befreiendes. Nicht nur diejenigen, die etwas bekommen, auch diejenigen, die etwas geben. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Kennzeichen von Gemeinde ist, dass wir die Augen öffnen. Dass Gottesdienst feiern heißt, wir öffnen die Augen, um Gott zu erkennen und um unseren Nächsten zu erkennen. Um zu sehen, was bedarf denn der andere? Und das fängt an, dass ich ihn überhaupt sehe, vielleicht ein gutes Wort, vielleicht eine Umarmung, eine Berührung, vielleicht tatsächlich auch etwas Materielles. 440.000 Menschen in Deutschland, die pflegebedürftig sind, leben von Sozialhilfe. Und so könnte man ganz viele Dinge aufmachen und Leute werden einsam dadurch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir immer wieder neu fragen, was sind die griechischen Witwen unter uns? Und wo müssen wir immer wieder neu Gemeinschaft tatsächlich feiern? Und manchmal sind das ja auch ganz andere Gruppen, die man gar nicht so im Blick hat. Ich lerne gerade einen Blick für eine Gruppe, bei uns auch in der Gemeinde und in vielen anderen Gemeinden, die ich bisher nicht im Blick hatte. Und das möchte ich auch hier sagen und ganz öffentlich bekennen. Nämlich, wir machen gerade eine Studie, eigentlich von meinem Beruf her, und wir untersuchen den Glauben und das Leben von christlichen Singles. Wunderbar. Und wir haben jetzt verschiedene Voruntersuchungen gemacht. Und ich mache sowas seit 15 Jahren, solche Studien. Und ich habe noch nie so viel Emotionalität erlebt in den Gesprächen davor. Und das eins der Hauptthemen war, wir werden in unseren Gemeinden nicht gesehen. Unsere Bedürfnisse werden oft nicht wahrgenommen. Es geht immer und ständig um Familie und um Kinder. Und das ist ja auch gut, das kritisiert, wollen Sie gar nicht kritisieren. Aber was ist denn mit unseren Bedürfnissen nach Gemeinschaft? Was ist denn mit dem, was uns angeht? Und ich muss sagen, das hat mich tief getroffen. Weil ich auch, natürlich, verheiratet, zwei Kinder, Beruf, ehrenamtlich in der Gemeinde. Mein Leben ist auch voll. Und ich übersehe da vielleicht auch Bedürfnisse mitten unter uns. Und ich fand das sehr spannend und es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Und Gemeinde ist genauso ein Anwalt der Schwachen, der Benachteiligten. Und da geht es nicht immer nur um Finanzen, auch, aber nicht nur. Es geht darum, dass wir in einer individualisierten Welt ganz stark auf uns selbst geworfen sind und oft mit uns selbst beschäftigt sind. Und deshalb ist das Evangelium in Wort und Tat immer auch eine Haltung. Nicht nur ein Tun, sondern eine Haltung, wie ich Gott und dem Nächsten begegne. Und das zeigt sich ganz praktisch. Den 7 Diakonen, denen wurde am Ende die Hand aufgelegt und dann wurden sie ausgesandt. Dann wurden sie ausgesandt in ihren Dienst. Und dieses Handauflegen, dieses Berühren, das spielt in der Bibel immer eine ganz große Rolle. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament bei Jesus. Und ich möchte zum Abschluss noch eine ganz praktische Sache von Jesus sagen, wo mir das nochmal deutlich geworden ist, was das heißt, was hier in dieser ersten Gemeinde gelebt wurde. Ich möchte dazu lesen aus Markus 1. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn: Hüte dich, mit jemand anders darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinheit das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hatte. Das soll ein Zeichen für sie sein. Es war ganz normal. Leute, die damals einen Aussatz hatten, unrein waren, die wurden ausgesondert. Warum? Weil das Unreine das Reine unrein gemacht hat. Das war ganz normal. Und wenn jemand rein wurde, dann ist man zum Priester gegangen und dann hat man ein Opfer gebracht, der hat geguckt, ist alles wieder okay, dann wurde man wieder eingegliedert in diese Gesellschaft. Und Jesus nimmt das auf, aber er verändert was ganz Entscheidendes. Nicht das Unreine macht das Reine unrein, sondern durch Jesus und seine Kraft und sein Kommen und das neue Reich Gottes geschieht etwas Neues. Nämlich das Reine macht das Unreine rein und nicht mehr umgekehrt. Diese Berührung, die eigentlich theologisch falsch war von Jesus in der damaligen Zeit, dass er den Unreinen berührt hat, der hat etwas verändert. Und so wie das hier bei Jesus beschrieben ist, so glaube ich, ist das auch für unseren Text, für unsere Gemeinschaft wichtig. Wo sehen wir Leute, die übersehen werden, die nicht gesehen werden? Und wo berühren wir Leute? Hier bei uns in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, in Marburg. Was ist unsere Aufgabe? Wo gehen wir an Leuten vorbei und wo müssen wir neu lernen, Leute zu sehen und Leute tatsächlich zu berühren? Und manchmal haben wir ja Angst, so ein bisschen, die Welt macht uns unrein. Aber nein, wir sind gekommen, um eine offensive Reinheit Jesu zu bringen. Das Reich Gottes ist Frieden, Liebe und Gerechtigkeit, sagt Paulus. Und da, wo wir hingehen, breitet sich das aus. Ich durfte das mal hier in Marburg lernen, ganz praktisch. Ich habe mich ein paar Jahre mit Hayo getroffen. Hayo war seit über 20 Jahren obdachlos, war hier früher mal Psychiater, hat dann selbst eine Psychose bekommen und war und wurde schizophren. Und es war immer bei unseren Treffen so unterschiedlich, je nachdem, welche Persönlichkeit er gerade war, konnten wir uns total gut unterhalten und manchmal sind wir aber auch nur durch halt Marburg gerannt und haben uns vor den 7 Zwergen versteckt, die uns fangen wollten. Das war ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben uns oft getroffen im Ahrens oben drin, weil wir über Marburg gucken konnten und er Marburg geliebt hat und haben uns über alles Mögliche immer unterhalten und dabei was gegessen, einmal im Monat. Und Hayo, wir hatten da mal eine Zeit lang als Christustreff so dienstags so ein Gebet, so ein Heilungsgebet. Und Hayo ist da auch immer einmal im Monat hingegangen. Und er war mittlerweile wirklich alt und krank und ich weiß nicht, er hatte auch körperlich fast jede Krankheit, die man sich so vorstellen kann. Und er hat mir das immer erzählt und ich habe gesagt, Hayo, ganz ehrlich, warum gehst du dahin? Du wirst nicht mehr gesund. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Und er sagt, lieber Tobi, du hast ganz viele noch nicht verstanden. Ich gehe da einmal im Monat hin und da sind 3 Leute und die legen mir eine halbe Stunde die Hände auf und beten für mich. Ich werde körperlich nicht mehr gesund, da hast du recht. Aber dort tanke ich emotional aus. Weißt du, sonst berührt mich keiner. Hier in Marburg, das Leben auf der Straße ist verdammt hart. Aber da berühren mich Leute. Sonst berührt mich keiner mehr seit 20 Jahren. Und ich habe gemerkt, ja, ich muss noch viel lernen. Ich muss noch viel lernen, weil ich genau die Leute oft übersehe. Weil ich die Leute nicht berühren möchte. Aber genau dafür sind wir berufen. 43.000 Menschen wurden letztes Jahr in Deutschland anonym beerdigt. Vielleicht mitten unter uns, in unserer Nachbarschaft. Und ich glaube, es ist gut, dass wir immer wieder auch von Apostelgeschichte 6 lernen. Dass wir von Mensch zu Mensch hineinschauen und sagen, jawohl Gott, wir wollen dich loben, indem wir neu andere sehen. Indem wir unsere Augen aufmachen, indem wir unsere Hände ausstrecken und deine Liebe ganz praktisch werden lassen. Ganz praktisch werden lassen, indem wir teilen unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, vielleicht auch unser Brot, unser Brötchen, unseren Kaffee und für andere da sind. Damals war das Teil des Abendmahls. Man hat gemeinsam geteilt und man hat das Essen geteilt. Und am Ende des Essens hat man Brot und Wein nochmal genommen und hat das Abendmahl gefeiert. Wir trennen das heute, wir essen nicht mehr. Also heute feiern wir Abendmahl und danach essen wir. Damals war das mehr eins. Vielleicht müssen wir das auch wieder einüben mal. Und ich lade euch ein, wenn ihr in irgendwelche Hauskreise oder Kleingruppen geht, dass ihr mal miteinander esst, Leute einladet aus der Nachbarschaft und am Ende das Abendmahl miteinander teilt. Die Leute gucken am Anfang ein bisschen blöd am Ende, wenn das kommt. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man das erklärt, dass viele wirklich berührt sind und dass es wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen eine neue Theologie des Essens. Jesus hat 12 große Reden gehalten im Matthäus-Evangelium und wir lesen von 12 großen Gastmahlgeschichten. Zufall? 1/4 des gesamten Lukas-Evangeliums sind Essensgeschichten mit Jesus. Ich glaube, dieses Teilen, dieses Miteinander essen, dieses wirklich tatsächlich praktisch werden, Brot teilen und berühren. Ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist. Und gerade in einer Welt, die immer digitaler, anonymer wird, individueller, sollte das ein Zeichen auch von Gemeinde und Gemeinschaft sein. Etwas, was ich von Apostelgeschichte 6 lerne. Das Evangelium Christi ist eine gesundmachende Kraft mitten unter uns. Nachfolge in Essen, Freundschaft, Beziehung, einander berühren, begrüßen, einander sehen. Das wünsche ich mir, dass wir das als Gemeinde immer wieder einüben. Dass wir dafür immer wieder die Augen geöffnet bekommen und Gott dadurch geehrt wird. Amen.